Da stand ein langer Waggon mit Milchglasscheiben und wie wir sehen konnten, da stand Schlafwagen dran. Da dachten wir, wir kriegen einen Schlafwagen, jetzt dürfen wir endlich mal schlafen. Aber nichts da. Wir kletterten rein und in dem Waggon waren Zellen. Und mit diesem Transport, es dauerte lange, bis der abfuhr, es wurde Nacht, fuhren wir.
Als der Gefangenenwaggon nach wochenlanger Fahrt endgültig jenseits des nördlichen Polarkreises zum Stehen kommt, springt Ursula Rumin in dünnen Sommerschuhen in metertiefen Schnee. Die Schuhe trägt die 28-Jährige schon 7 Monate, seit dem Tag, an dem sie in Berlin von 2 Herren angesprochen wurde. Das war 1952. Sie befand sich auf dem Weg von West nach Ost-Berlin, um mit der DEFA über ein neues Drehbuch zu sprechen. Ursula Rumin ist Journalistin und hat für die Deutsche Film AG bereits mehrere Drehbücher geschrieben. Keine Liebesfilme, sondern Filme mit ernstem Hintergrund. Politisch engagiert ist die Journalistin jedoch nicht. Angefangen hat, wie gesagt, alles, als sie sich auf dem Weg zur DEFA befand und von 2 Herren angesprochen wurde.
Es stand ein Auto da, ich bin eingestiegen, nichts Böses ahnt. Und die Fahrt endete aber nicht bei der DEFA, sondern in Berlin-Karlshorst.
Berlin-Karlshorst, das Gefängnis der sowjetischen Geheimpolizei.
Ich wurde dann in das Haus geführt und kam in eine Zelle, in den Keller. Man ließ mich im Dunkeln sitzen, im Ungewissen vor allen Dingen sitzen, und dann am nächsten Tag begannen die Verhöre.
Und so beginnt die Geschichte von Ursula Rumin. Eine Geschichte von Millionen ähnlicher Erlebnisse. Ihre Geschichte führt sie in die russische Eishölle, direkt nach Workuta, eines der berüchtigten Zwangsarbeitslager in der Sowjetunion und gefürchtetes Synonym für den Gulag.
Gulag ist einfach die Abkürzung für die staatliche Verwaltung der Lager.
Eine schlichte Abkürzung für millionenfach erlittenes Unrecht. Gulag. Dahinter verbarg sich ein riesiges Netz von Zwangs- und Arbeitslagern, das im Laufe der stalinistischen Herrschaft die Sowjetunion in ihrer ganzen Länge und Breite überzog.
Von den Vororten Leningrads bis zum Zentrum Moskaus, von den Stränden des Schwarzen Meeres bis zu den Inseln im Weißen Meer, von den Ebenen Mittelasiens bis zum Polarkreis, von Murmansk bis nach Workuta.
Es hängt ganz davon ab, in welches man gebracht wurde, was man dort erleben konnte.
Jörg Babarowski, Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Erleben konnte man Schreckliches, und das wurde schrecklicher, je mehr Menschen in diese Lager kamen und je mehr dieses Regime diese Lager auch benutzte, um Menschen einfach zu Tode zu bringen. Und in den späten 30er Jahren sind diese Lager eben nicht nur Orte, an denen die menschliche Arbeitskraft ausgebeutet wird, sondern es sind auch Orte der Vernichtung und des Tötens, wo Menschen einfach durch Verhungern oder durch Arbeit zu Tode gebracht werden. Im Jahr 1937 sind auf Befehl Stalins allein 10.000 Häftlinge in diesen Lagern erschossen worden, durch einen Befehl Stalins vom Sommer 1937.
So klang er, Genosse Josif Vissarionowitsch Tschugaschwili alias Josef Stalin. Er, dessen Stimme sich anhört wie die eines guten alten Onkels, gab den Ausschlag für die Errichtung eines Lagersystems, in dem im Laufe seiner Existenz 18 Millionen Menschen inhaftiert wurden. Kriminelle, angebliche Kriminelle, politische Feinde und viele, sehr viele angebliche politische Feinde. Den Anfang nahm die Geschichte des Gulag bereits in den frühen 20er Jahren. Arbeitslager, die zur Besserung angeblicher Volksfeinde und Krimineller dienen sollten. Aber es dauerte nicht lange und aus den Besserungsstätten wurden unerbittliche Ausbeutungslager. Als Ende der 20er die Industrialisierung und Zwangskollektivierung erfolgte, installierte man ein Lagersystem, das aus Menschen Arbeitssklaven machte. Zunächst betraf das vor allem die Bauern, deren Land man enteignet hatte.
Die Kollektivierung ist gewissermaßen der Startschuss für die Nutzung der Lager als ein ökonomisches Instrument. In dem Augenblick, wo Hunderttausende von Bauern, die enteignet wurden, in Lager gesteckt wurden und man sich überlegen musste im Politbüro, was man mit diesen Hunderttausenden von Menschen eigentlich anfangen soll. Man kann sie verhungern lassen, Man kann sie aber auch arbeiten lassen. Und das Regime hat sich zynischerweise für die Arbeit entschieden.
Zumindest, wenn die Häftlinge den Weg zum Bestimmungsort überlebten.
Auf den Transport sind ja allein schon 10% dieser Bauern umgekommen. Es wurden ja nicht nur die Haushaltsvorstände, sondern auch die Kinder, Frauen und Alten deportiert, die wie die Fliegen starben. Sie starben einmal auf dem Transport, weil es auf diesem Transport keine Verpflegung für die Bauern gab. Sie starben an Epidemien, an Krankheiten, an Unterernährung, Hunger und eben an der Kälte, weil am Bestimmungsort es die Lager gar nicht gab, in denen die Bauern dann untergebracht werden sollten. Und dann in diesen Lagern selbst sind natürlich dann nochmal Tausende von Menschen bei der Arbeit ums Leben gekommen.
Schließlich umfasste der Gulag das gesamte sowjetische Unterdrückungssystem, einschließlich seiner Verfahrensweisen, die die Häftlinge den Fleischwolf nannten.
Die Festnahmen, die Verhöre, psychische und physische Folter, tagelange Transporte in ungeheizten Waggons, die Zwangsarbeit unter unmenschlichen Bedingungen, die Zerrüttung von Familien, der Kampf ums Überleben und ein oft viel zu früher sinnloser Tod.
Zigtausende von Menschen kamen zu Tode und schätzungsweise 18 Millionen Menschen mussten den Fleischwolf durchleben. Eine davon war Ursula Rumin.
Die Einzelzellen waren klein. 4 Schritte hin, 4 Schritte zurück. Und dann gab es 2 Schritte bis zur Pritsche und 4 Schritte nach rechts und nach links.
Dennoch hatte Ursula Rumin regelmäßig Gelegenheit, sich die Füße zu vertreten, auf ihrem Weg zum Verhör.
Die Verhöre fanden meistens nachts statt. Das war mit einer Art der Folter, dass man nicht zum Schlafen kam. Tagsüber durfte man sich nicht hinlegen. Und abends, wenn es Schlafenszeit war, begannen die Verhöre bis zum Morgen, wo die anderen wieder geweckt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich nicht geschlafen habe. Und das war dann nachher so schlimm, dass ich während der Verhöre einfach, ist mir der Kopf nach vorne gefallen. Ich bin dann während der Verhöre eingeschlafen.
Ursula Rumin sollte der Spionage für den amerikanischen Feind überführt werden und gestehen. Ein Kollege hatte sie denunziert, wie sich später herausstellen sollte. Das Geständnis galt dem Apparat als Beweis, egal ob es der Wahrheit entsprach oder nicht.
Die haben das mit allen möglichen Mitteln versucht. Nun muss ich sagen, ich bin nie geschlagen worden. Das haben sie aus psychischer Art gemacht. Manche hatte versucht, sich aufzuhängen, die Decke zusammengerollt oder Fäden gezogen oder so etwas. Das ist natürlich auch vorgekommen. Einmal gab es ja die Karzer, da wurden die Frauen nicht verschont. Wasserkarzer, Schlammkarzer und auf diese Weise wurden die Frauen weich gekocht.
Auch Ursula Rumin versuchte man weich zu kochen. Sie wurde in eine Kellerzelle gesteckt, aus deren Gulli Wasser hochstieg.
Das Wasser stieg in Abständen, dann sank es wieder, war eine Weile weg, war natürlich der ganze Boden war nass, man war ausgekleidet, man hatte keine Schuhe an, man stand barfuß auf dem Zementboden. Also in meinem Fall hatte ich einen eisernen Ring oben an der Wand, an dem man sich festhalten konnte, wenn das Wasser höher stieg. Und es war stockdunkel, nicht? Zwischendurch wurde nur immer mal das Licht angeschaltet, da wollten sie wohl sehen, dass man noch lebt. Dann fiel das Wasser wieder und nach einer Weile stieg es wieder. Nicht? Und die 3 Tage kriegte man mal eine Scheibe Brot und ja, das war alles.
Wochenlang musste Ursula Rumin das ertragen. Und wochenlang sagte sie kein Wort, kein Geständnis. Was sollte sie auch gestehen? Als Spionin für die Amerikaner, wie man ihr vorwarf, hat sie nie gearbeitet. Und so schwieg sie bis zum Schluss. Wann der kommen und wie er aussehen würde, wusste sie nicht. Aber noch viel weniger wusste ihre Familie, ihre Eltern, ihr kleiner Sohn. Sie hatten keine Ahnung, was mit ihr geschehen war und wo sie sich aufhielt.
Niemand der Gefangenen hatte Kontakt nach draußen. Es gab keine Besuche, kein Schreiben, nichts. Die waren einfach völlig von der Oberfläche verschwunden.
Ab Oktober 1952 existierte Ursula Rumin offiziell nicht mehr. Sie war einfach weg, auf dem Weg in den Gulag.
Победоносная великая партия большевиков! Да здравствует наш отважный, могучий, талантливый народ!
Genosse Stalin ist der Größte. Genosse Stalin ist der Beste. Er führt die Sowjetunion in eine glänzende Zukunft. So oder so ähnlich könnten die Lobeshymnen ausgefallen sein, die die Delegierten auf dem 18. Parteitag der KPdSU über Stalin anstimmten. Das war im Jahre 1939, nachdem der große Terror vorbei war, der mehreren Hunderttausenden von Menschen das Leben gekostet hat. Vielleicht waren die Delegierten einfach nur erleichtert, noch einmal davongekommen zu sein. Vielleicht hofften sie, Genosse Stalin mit ihren Elogen wohlgesonnen zu stimmen. Verlassen konnte sich keiner darauf. Denn wer erschossen, wer ins Lager gesteckt wurde, wer als Volksfeind galt, das war meist undurchsichtig und unkalkulierbar. Historiker Jörg Babarowski erklärt, dass die stalinistische Regierung
ständig neue Bedrohungsszenarien entwarf und dann entscheiden musste, welche Gruppen in dieses Bedrohungsszenario hineingehörten. Das hing immer von den Umständen ab, welche Gruppen jetzt gerade dafür in Frage kamen.
Wer Briefmarken sammelte, konnte ins Lager kommen. Verdacht: Spionage. Wer eine Fremdsprache sprach, geriet ins Visier. Verdacht: Spionage. Wer Verwandte im Ausland hatte, war gefährdet. Verdacht: Spionage.
Man kann das in den Memoiren ja auch immer nachlesen, dass viele Opfer überhaupt nicht verstanden, warum man sie verhaftete.
Verfolgt wurde, wer bürgerlicher Herkunft war. Wer vielleicht einen Witz über Stalin gehört hatte oder wer an der ostchinesischen Eisenbahn gearbeitet hatte. Wer zu spät zur Arbeit kam, wer Freund von einem Verdächtigen war oder wer sich für Esperanto interessierte.
Es gab eine Normerfüllung. Stalin hat im Jahre 1937, im Juli 1937, diesen berühmten Befehl 00447 veröffentlicht, den er allen Parteidienststellen in der Sowjetunion zugesandt hat, in dem Quoten vorgesehen waren für die Erschießung und für die Einweisung von Volksfeinden in Lager. Es wurden auch die Kategorien genannt von Volksfeinden, aber die lokalen Stellen durften selbst entscheiden, wen sie in diese Kategorie einordneten. Und es konnte auch jeden treffen.
Getroffen hat es auch Ursula Rumin.
Nach monatelanger Untersuchungshaft, nächtelangen Verhören und psychischer Folter wurde Ursula Rumin zu 15 Jahren Arbeits- und Schweigelager verurteilt. Dies bedeutete, dass sie während ihrer Gefangenschaft keinen Kontakt zur Außenwelt haben durfte. Das erfuhr sie von ihren Mithäftlingen, die wie sie abgefangen, verschleppt und ins Gefängnis gesteckt worden waren, sei es auf ihrem Weg zur Arbeit, in ihren Wohnungen oder bei einem sonntäglichen Spaziergang. Als sie in Berlin wie Vieh in den Waggon getrieben wurde, begann eine unerträgliche Fahrt ins Ungewisse. Endstation Workuta, eines der größten Arbeitsstraflager der Sowjetunion, am Eismeer gelegen, jenseits des nördlichen Polarkreises.
Das war eine Hölle aus Eis, eine Eishölle.
Bei Temperaturen bis zu minus 42 Grad im Winter und plus 45 Grad im Sommer mussten Ursula Rumin und die anderen Häftlinge schuften. 12 Stunden täglich, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Die Männer unter Tag beim Kohleabbau, die Frauen über Tag. Sie holten bei bis zu 72 Grad glühende Ziegel aus den Brennöfen, schälten Rinde von Baumstämmen, schleppten Bohlen und Schienen zu einer Eisenbahnlinie und schaufelten ungelöschten, giftigen Kalk von Lastkraftwagen. Sie arbeiteten mit Verbrennungen und Erfrierungen. Sie arbeiteten bis zur totalen Erschöpfung.
Wenn man zum Arbeitsplatz geführt wurde von den Posten, dann ging man in Dreier- oder Viererreihen nebeneinander. Und da ist es oft passiert, mir auch. Man ging also dann untergehakt, nicht? War ja schwer zu laufen, Schnee. Und wir schliefen dann. Die Äußeren passten auf, die Untergehackten, und die in der Mitte gingen, die schliefen. Mechanisch ging man Schritt vor Schritt. Man war wie ein Tier.
Bei der Arbeit galt, wie bei der Inhaftierung, das Gebot der Normerfüllung. Wer sich daran hielt, bekam Vergünstigungen und mehr zu essen. Aber die Norm war hoch. Und so mussten die allermeisten hungern. Auch Ursula Rumin, beziehungsweise 2A173. Denn den Namen hatte man ihr und den anderen Insassen längst genommen und durch eine Nummer ersetzt.
Hirsebrei, 300 Gramm Brot und schwarzen Tee. Morgens und abends. Das war ihr Essen, unser Essen. Davon hat man gelebt.
Manche auch nur vegetiert. Immer wieder fielen die Frauen in Ohnmacht. Viele hatten Mangelerscheinungen, keine Zähne und keine Haare mehr. Manche drehten durch und brachten sich um. Sie konnten es nicht verkraften, dass man ihre Kinder wegnahm, oder litten zu sehr unter der Ungewissheit, was mit ihnen passieren sollte. Manche Frauen verkauften sich an die Wachposten. Im Austausch dafür bekamen sie etwas Essbares oder kleine Geschenke. Viele wurden vergewaltigt. Die Erschöpfung trug sie schnell in den Schlaf, auch wenn die Pritschen in den Baracken alles andere als komfortabel waren.
Das wurde nachher so eng, weil immer mehr Transporte kamen. Anfangs gab es zweistöckige Pritschen und zwei Plätze nebeneinander. Und als es dann enger wurde, mussten dann drei. Das waren dann nur noch 40 Zentimeter. Man musste auf der Seite liegen mit angezogenen Knien. Und die Knie des Nächsten waren in den Kniekehlen der eigenen.
Wenn sie nicht schlafen konnte, zerdrückte Ursula Rumin von ihrer Pritsche aus Wanzen. Eine müßige Beschäftigung, denn es gab unzählig viele Wanzen. Sie kamen aus den Ritzen hervor und krochen die Holzwände der Baracken entlang.
Der Gulag diente dem Regime dazu, Millionen von Häftlingen als billige Arbeitssklaven zu missbrauchen. Anfang der 50er, als Ursula Rumin in Borkuta war, saßen so viele Gefangene im Gulag ein wie noch nie zuvor. Ehemalige Kriegsgefangene, Polen, Letten, Ungarn, Rumänen, Deutsche, Krimtataren, Tschetschenen. Die Lager wurden immer internationaler, immer voller und sie bildeten einen festen Bestandteil der Sowjetwirtschaft. Die Insassen förderten nicht nur ein Drittel des Goldes und den größten Teil von Kohle und Holz, sie produzierten beträchtliche Mengen dessen, was in der Sowjetunion überhaupt hergestellt wurde. Minen, Raketen, Knöpfe, Holzmöbel, Schuhe, Lampen, Seife, Spielzeug und Telefonzellen. Nicht zu vergessen all die sinnlosen Projekte, von denen niemand jemals einen Nutzen hatte.
Bahnlinien, die ins Nirgendwo führten und auf denen dann anschließend keine Züge fuhren, Staudämme, die man nicht gebrauchen konnte und Kanäle, auf denen am Ende keine Schiffe fuhren, die nur den Zweck dienten, zu zeigen, dass dieses Regime auch in der Wildnis Staudämme und Eisenbahnlinien verlegen konnte und bei denen Hunderttausende von Menschen unter schwersten Bedingungen arbeiten mussten und Tausende eben auch starben bei diesen sinnlosen Arbeiten.
Aber nicht jeder Insasse musste die gleichen Torturen erleben. Manche wurden gezielt als Funktionshäftlinge verhaftet und in wissenschaftlichen Programmen eingesetzt, wie beim Atombombenbau oder anderen geheimen Projekten. Wiederum andere konnten sich innerhalb des Lagers eine gute Position erkämpfen. Zahlreiche Urkas, Kriminelle, organisierten sich, machten gemeinsame Sache mit dem Wachpersonal und dominierten die Sechs, die politischen Häftlinge. Diese waren wehrlos, jedoch taten sie sich immer häufiger zusammen und wagten Lageraufstände. Aber erst ab März 1953 sollte sich alles ändern.
Der Gulag war zu Ende mit dem Tod Stalins. Es dauert nur Wochen und das Politbüro beschließt, die Lager zu öffnen. Verbunden ist das allerdings auch mit den großen Lageraufständen, die Anfang der 50er Jahre beginnen und nach dem Tode Stalins dann Ausmaße annehmen.
Aber die Lageraufstände waren nicht der entscheidende Grund für das Ende des Gulag. Ebenso wenig eine mögliche Einsicht in seine Grausamkeit. Vielmehr erkannte man, dass das Lagersystem völlig ineffizient und unrentabel war. Das gestand auch Nikita Chruschtschow, der Nachfolger Stalins, nach einigen Monaten zu. Das System bröckelte. Immer mehr Bauprojekte wurden eingestellt und immer mehr Insassen entlassen. Zunächst wurden schwangere Frauen, Mütter mit kleinen Kindern und Jugendliche amnestiert. Dann kamen viele Millionen andere in Freiheit, auch Ursula Rumin.
Es gab ja immer Gerüchte, nicht? Auch Heimkehrgerüchte. Und allmählich hat man auch nicht mehr dran geglaubt, weil es eben Gerüchte waren, wie sich immer wieder herausgestellt hat.
Aber dann wurde aus dem Gerücht Wirklichkeit. 1954, im bitterkalten Winter, war es soweit.
Anfang Januar, am 11. Januar, glaube ich, sind wir abtransportiert worden. Und da fuhren wir in Viehwaggons, keine Zellen mehr, sondern offene Waggons, wo dann einfach nur die Türen zugeschoben wurden. Nicht? Da war Stroh drin, da standen auch ein paar Pritschen drin, ein eiserner Ofen stand drin und ein Abort. Das war eine Holzrinne, die nach draußen führte. Ja, und die Fahrt, ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs waren, die endete dann in Fürstenwalde.
Fürstenwalde bei Frankfurt an der Oder.
Dann haben wir uns da Mut angetrunken, Flasche Likör gekauft, die haben wir dann unterwegs ausgetrunken, wurden sehr lustig und kamen dann in Bahnhof Zoo an in Berlin. Da waren wir zu Hause.
Damit endet Ursula Rumins Zeit im Gulag. Insgesamt 16 Monate war sie in den Händen des Apparats. Das ist wenig im Vergleich zu vielen anderen Häftlingen, aber genug, um noch heute im Traum davon verfolgt zu werden. Im Jahr 2001 Fast 50 Jahre nach ihrer Verschleppung wurde sie offiziell rehabilitiert. Damit bescheinigte ihr der russische Staat, dass sie zu Unrecht im Lager war. Ein paar Jahre später veröffentlicht sie ihre Geschichte in einem Buch mit dem Titel »Im Frauengulag am Eismeer«. Die Geschichte eines Unrechts, das nicht nur sie, sondern viele Millionen andere erleiden mussten.